ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
50 Menschen aus seiner Familie sind von Deutschen ermordet worden. Seine Eltern hatten großes Glück, auf einer mittlerweile weltberühmten Liste gestanden zu haben mit Namen von Jüdinnen und Juden, die gerettet wurden. Auch er, 1956 geboren, hat sich stets eingemischt, schon als Schulsprecher, später als Fernsehmoderator, Politiker, Funktionär und Publizist. 2022 erschien unter dem Titel Fremd ein extrem persönliches Buch und jetzt ist er persönlich hier. Herzlich willkommen, Michel Friedmann.
Freue mich sehr, hallo.
Kinder können noch nicht wissen, dass die Traurigkeit eines Lebens eine Ewigkeit andauern kann. Das steht auf einer der ersten Seiten von Fremd. Meinen Sie die Traurigkeit Ihrer Eltern oder die eigene?
Sowohl als auch. Auch ich bin lebenslang traurig, denn wenn man auf einem Friedhof aufwächst, und in dem Buch steht das ja auch so, und die Eltern sind die Friedhofswärter, wird man zu ihrem jüngsten Lehrling. Bei uns zu Hause war die Trauer Dauergast, was nicht heißt, dass nicht auch gelacht wurde, was nicht heißt, dass nicht auch glückliche Momente da waren. Aber die Grundstimmung war das Zerstörte, die Asche all der Menschen, die Familie waren und die keine Grabstätten hatten.
Sie sagen, es wurde gelacht, deswegen wäre die nächste Frage, in welchen Momenten, auch gegenwärtig, sind Sie nicht traurig?
Also ich glücklicher Vater und ich habe eine wunderbare Arbeit. Ich darf so viele Berufe ausüben. Ich erlebe natürlich Glück. Die Frage ist aber, in welchem Grundzustand man sich befindet. Und mein Grundzustand ist eine durch diese Biografie entstandene Ernsthaftigkeit. Und es gibt einen englischen Begriff, das ist Alert. Mhm. Das ist nicht dasselbe wie das deutsche Wort Angst. Mhm. Und in diesem Alert nehme ich die Welt wahr.
Hart gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Ein streitbarer, zerrissener, wacher Geist. Er hat über sich selbst geschrieben, ich rede gern, in Klammern, manche sagen zu viel. Schauen wir mal, beziehungsweise hören wir mal in der folgenden Stunde mit Michel Friedmann, dessen Vater ihm Folgendes mit auf den Lebensweg gab. Du hast nur eine Chance, werde klug, lerne. Sie können dir alles nehmen, nur nicht das, was du im Kopf hast. Mein Name ist Martin Busch, herzlich willkommen.
Thank you.
Herr Friedmann, Ihre Primärsozialisation haben Sie in Paris verbracht, wo Sie auch zur Welt gekommen sind, fast die komplette erste Dekade Ihres Lebens. Welche Erinnerungen haben Sie an die Stadt und an das Leben da?
Sinnlich. Man kann sie riechen, man kann sie tasten. Für die Augen ist so unendlich viel ästhetische Schönheit vorhanden. Eine Stadt, in der man spazieren gehen möchte. Es waren eigentlich sehr glückliche Jahre mit meiner Großmutter und meinen Eltern, in denen ein gewisser Aufbruch war. Meine Eltern sind aus Polen geflohen, weil als die jüdischen Überlebenden zurückkamen, es sehr antisemitische Pogrome in Polen gab. Es war sofort der Konflikt, die Wohnungen, die den Juden dann gestohlen wurden und dann wohnten eben Polen drin, dann kamen die wieder zurück und es war also eine sehr schwierige Zeit in Polen. Es gab da zwei, drei übrigens antisemitische Zeiten, wo dann die letzten und die wenigen Juden aus Polen dann weggegangen sind. Man ist nach Paris gegangen und dort bin ich geboren worden und das ist eine wunderbare Erfahrung, es ist eine Welterfahrung, weil Paris ist dann doch eine Metropole. Es gibt ja Großstädte, viele Großstädte, auch Berlin ist eine Großstadt, aber keine Metropole, denn eine Metropole will international sein, will profitieren von der Vielfalt der Menschen, auch von denen, die dann zu Besuch kommen. Und in so einer vitalen auch Kulturstadt aufzuwachsen, das war ein großes Geschenk.
Ihr Kindheitsberuf war Lebensübersetzer, schreibten Sie. Gibt es eine Begebenheit, bei der Sie Ihre Eltern sprachlich unterstützen mussten, die Ihnen mehr als alle anderen im Gedächtnis geblieben ist?
Ich glaube, wie alle Kinder, die aus Flüchtlingsfamilien kommen und die Sprache besser dann lernen, schneller lernen, es wird ja die Muttersprache und Französisch ist meine Muttersprache, kennen das sehr viele Kinder von Familien, die geflüchtet sind, die migriert sind, dass sie am Ende in den Behörden die Übersetzer für ihre Eltern werden, die je nachdem ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter die Sprache sprechen. Und natürlich, wenn wir auf die Behörden gegangen sind, dann habe ich schon mit 10 oder 9 Französisch gesprochen. Es war, wie gesagt, meine Muttersprache. Und es waren aber überfordernde Orte für ein Kind. Also so eine Ausländerbehörde ist für einen 10-Jährigen ein gefährlicher Ort, ein unbekannter Ort. Da sind Menschen, die haben Macht, da sitzt so eine Dame, die haben Stempel. In diesen Zeiten gab es ja extrem viele Stempel, die auf irgendwelche Dokumente gedrückt wurden. Und ich spürte auch die Angst meiner Eltern, wird der Aufenthalt verlängert. Können wir bleiben? Müssen wir weg? Und so gesehen waren das Situationen, wo wir natürlich auch vorher und nachher gesprochen haben oder wo meine Eltern eben ihre Ängste formuliert haben. Und deswegen habe ich den Begriff Lebensübersetzer formuliert und nicht nur Sprachübersetzer. Denn sehr früh war ich dadurch gezwungen, auch mit Realitäten, und zwar harte Realitäten des Lebens umzugehen. Weniger mit der Vergangenheit, weil in dem Alter spürte ich zwar viel, dass da irgendetwas Furchtbares passiert sein musste, aber natürlich sprach man mit einem Kind in dem Alter noch nicht konkret über die Dinge. Aber was ich konkret erleben konnte, war die Gegenwart, die Angst vor Polizei, die Angst vor einem Meldeamt, die Angst von der Concierge. Das ist ja in Frankreich eine Institution. Du bist dann ins Haus gekommen, da stand immer die Hausmeisterin und die wusste von allem und über allem Bescheid. Und dadurch musste ich sehr früh Verantwortung übernehmen und es war eine große Überforderung.
Ihre Mutter hat, als sie dann später mal zusammen Eis essen waren, das Eis zu Brei gerührt, als sie an ihrem Geburtstag in einem Café saßen, damit es nicht zu kalt ist für ihren Hals. Waren Ihre Eltern vielleicht aufgrund der schrecklichen eigenen Erfahrungen, sowas, was man heute salopp Helikoptereltern nennt?
Nein, ich glaube, dass der Vergleich insofern nicht stimmt, weil Helikoptereltern sind in der Regel Wohlstandseltern, die ein auch gestörtes Verhältnis zum Risiko und zur Angst haben, weil sie in der Regel auch kaum Risikosituationen kennengelernt haben. Bei meinen Eltern war es genau umgekehrt. Die haben das Maximum an Risiko kennengelernt, nämlich die Sekunde kurz vor dem Tod und die Beliebigkeit dessen, was Leben und Tod bestimmt hätte. Meine Mutter war nach der Befreiung eine sehr ängstliche Frau, eine Frau, die sehr schwer einordnen konnte. Und deswegen ist es eben das Gegenteil von Helikoptereltern, ob eine Situation lebensbedrohlich ist oder nicht. Oft auch panisch in ihrer Angst. gleichzeitig aber überwindend das, was ich gerade beschreibe, sind die Dauer auf Menschen zugegangen ist, Kontakt gesucht hat, nach dem Motto, ich baue mir einen Schutzmantel von Menschen auf, also die Floristin oder die Apothekerin oder der Fleischer. Also die Umgebung wurde voller Charme und Zuwendung eingekauft, in Anführungsstrichen. Aber letztendlich ist ihr Grundmotiv geblieben, die Angst. Und im Rahmen dieser Angst, wo alles eine Gefahr hätte sein können, war natürlich kaltes Eis in ihren Vorstellungen eine Bedrohung für Halsschmerzen und für Bronchitis. Und so gesehen durfte ich das erste Mal zwar Eis essen, aber zu Pudding zermatscht mit dem Hinweis, jetzt ist es nicht so kalt und wenn es nicht so kalt ist, dann kriegst du auch keine Halsschmerzen. Ja. Man sieht darin die völlige Irrationalität. Das war genauso in einer Szene, wo ich beschreibe, dass ich einen Rollkragenpulli im Sommer trage, damit ich mich ja nicht erkälte, falls es einen Wind gibt. Ich war dauernd im Sommer erkältet, aber weil ich einen Rollkragenpulli trug, jedenfalls für sie war das aber der Beweis, ich müsste eigentlich zwei Rollkragenpullover tragen. Also Sie sehen, eine Jugend und eine Kindheit in einem Hin und Her gerissen werden zwischen dem Versuch, das auch zu verstehen.
Ja.
Was deine Eltern an Schäden, an Traumata haben, aber auch den Versuch, sich davon einfach loszulösen. Mhm. Und in dieser Ambivalenz verlief meine gesamte Kindheit und Jugend.
Mhm. Das zu verstehen, zu erahnen, ohne dass die Eltern was davon preisgegeben haben, oder?
Ja, also man muss sich das ja auch so vorstellen. Die Demütigungen, die man im Ghetto, und meine Mutter war ja auch ganz kurz in Auschwitz, erlebt hat, sind in einer Art und Weise in einem Leben, wie wir beide das leben, aber auch wie wir dann, als ich geboren wurde, lebte. Also in einer Form von Zivilisation kaum beschreibbar, weil es eben dann doch die zwei Welten gibt. Mhm. Die Welt, in der meine Eltern lebten, war der Mensch kein Mensch. Mhm. Er war auch kein Name mehr. Er war nur noch eine Nummer und eine Durchgangsnummer, bis der Tod und die Vergasung diese Menschen eliminierte. Es gab ja in Auschwitz keinen Exit. Es gab keinen Ausgang. Es gab nur einen und der war durch den Kamin. So war es geplant. Und wenn man dann in einer zivilisierten Welt auch mit einem Kind, wenn man dann eine Familie und damit eine Zukunft baut, dann ist diese bis ins Tiefste gehende Kränkung der Entwertung des Nicht-Mensch-Sein-Könnens in einem Leben, wo der Mensch ja wieder materialisiert sich zum Menschen fühlt, auch die Gefühle des Menschen wieder aufnimmt, jedenfalls bis zu einem ganz bestimmten Alter, wo die Kinder noch nicht erwachsen sind, nicht kommunizierbar. Ich glaube übrigens auch, dass viele meiner nicht-jüdischen Freunde glücklicher geworden wären, wenn irgendwann, wie bei mir, dann doch die Eltern erzählt hätten auf der Täterseite. Und die Täterseite waren ja die meisten nicht die, die in Auschwitz dann gearbeitet haben oder in KZs. Täter warst du ja eigentlich schon, wenn du als Lehrer in deinem Gymnasium zugelassen hast oder selbst dran mitgewirkt hast, dass der Kollege, weil er jüdisch war, denunziert wurde oder dass die Kinder abgeholt waren. Du hast nichts getan. Aber darüber muss man reden und ich bedauere sehr, dass diese Schweigespirale jetzt, ich bin 69, meiner Generation, meiner nicht-jüdischen Freunde ebenfalls einen tiefen Schaden hervorgerufen haben. Und ich glaube, dass bis heute dieses Schweigen einen Schatten in Deutschland legt, der vieles, was wir in Deutschland erleben, immer noch mitbestimmt.
Sie sind ja nun, wie wir alle wissen, ein Mann des Wortes, aber in Frankfurt als Kind ist Ihnen einmal die Hand ausgerutscht, ne, gegen einen Mitschüler.
Ja, es war eigentlich das einzige Mal, weil ich bin ein Feigling, wenn ich ehrlich bin, und körperlich ein Schwächling, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben eine Klassenarbeit geschrieben und ich wollte diesen Jungen nicht abschreiben lassen. Ganz ehrlich gesagt nicht, weil ich Streber bin. Ich konnte ihn einfach nicht leiden. Und dann bin ich dann in die Pause und dann schrie er mich an, ich sei eine Judensau. Und man muss sich mal die Situation vorstellen. Wir sind jetzt in den 70er Jahren. Um mich herum leben erwachsene Menschen, die in der Nazizeit gelebt haben. Also alles, was erwachsen war, waren in der Nazizeit Deutsche, die auch in Frankfurt, wo immerhin jeder Zehnte ein jüdischer Mensch war, alles mitbekommen haben müssen. Und ich komme also da raus und aus dem Nichts werde ich beleidigt. Und in dem Moment habe ich wirklich die einzige Ohrfeige meines Lebens einem anderen Menschen gegeben. Ich war erschrockener, glaube ich, als dieser Junge. Das war ein großer Fehler und die Hand ist mir nie mehr ausgerutscht.
Michel Friedmann ohne Oskar Schindler, den Schindler aus dem Hollywood-Film Schindlers Liste, säßen wir zwei jetzt hier nicht zusammen. Erzählen Sie mal, welche Rolle dieser Mann für Sie bzw. Ihre Eltern und Ihre Großmutter gespielt hat.
Oskar Schindler hat in Polen eine Liste aufgebaut, in der er über 1000 Menschen jüdischen Glaubens gerettet hat. Erst einmal aus geschäftlichen Gründen. Alle, die auf diese Liste kamen, mussten irgendwie Wertgegenstände abgeben. Meine Oma gab einen Zehnkaräter, damit die drei auf diese Liste konnten. Aber in den Wochen und Monaten danach merkt man, dass Oskar Schindler da nochmal eine völlige Veränderung erlebt. Nämlich, dass er all das, was er für sich eigentlich bestimmt hat, für die Rettung dieser Menschen ausgibt. Die Fabrik, die er dann aufbaut, ist eigentlich eine Fata Morgana. Er muss aber jedes Mal nach Berlin Geld schicken. Das ist also eine Fabrik, die eigentlich gar keine Gewinne macht. Aber aus all dem, was er hat, je länger er das machen konnte, desto eher hat Berlin diese Rettungsaktion nicht bemerkt und zugelassen. Und am Ende sind diese Menschen dank ihm am Leben geblieben. Er lebte dann in Frankfurt, übrigens sehr spannend, galt als Judenfreund und wurde bespuckt als Verräter in der Stadt, bis Oskar Schindlers Film mit Steven Spielberg kam. Eine Person, die auch keinen Fuß mehr in Deutschland fassen konnte. Mhm. Interessanterweise, weil ich dachte mir eigentlich, hey, Deutschland muss ja so einen Mann richtig auf Händen tragen, um zu zeigen, wir waren nicht alle so. Bis mir klar war, dass er eine große Gefahr für die war, die ja behauptet haben, man hätte nichts tun können. Mhm. Das war ja die Legende. Was kann schon der Einzelne tun? Was hätte man denn dagegen da oben tun können? Aber wenn ein Oskar Schindler das 44, 45 tun konnte, was hätten dann Millionen Menschen 39, 38, 37 alles tun können und vielleicht wäre es dann nicht zu Auschwitz gekommen. Und für mich ist er eigentlich der Motor, der mich bis heute begleitet, wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin, auch wenn ich manchmal verzweifelt bin, weil ich sehe, dass der Hass und die Hetze wieder wächst und angenommen wird, wo ich mir dann denke, vergiss es. Dann wacht in mir Oskar Schindler auf und er sagt, denk dran, der Einzelne kann die Welt verändern. Eine kleine Welt vielleicht, vielleicht nur einen Menschen, den du mitnimmst. Und dann werde ich wieder wach und dann ziehe ich meinen Rucksack an und habe das Grundgesetz drin und werde wieder Vertreter für die Freiheit und für die Demokratie und lächle dabei, weil er recht hat. Ich glaube, dass ein Mensch die Welt verändern kann und dass der Satz, was kann der Einzelne denn schon tun, nicht stimmt. Also wir können vielleicht nicht die große Welt verändern, das stimmt. Aber wenn wir im Büro sind, wenn wir in der Familie sind, wenn wir im Verein sind und irgendjemand sagt etwas über einen Menschen und wir wissen, das ist rassistisch, das ist xenophob, das ist antisemitisch. Wir können sagen, stopp, wir müssen reden. Und alleine das schon verändert den Raum. Und da sind noch vielleicht ein paar andere Leute, die sich nicht getraut haben oder die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und schon beginnt etwas ganz anderes und Neues. Und in dem Sinne, sich immer wieder einzumischen, einzubringen, Fragen zu stellen, ja, auch ab und zu mal zu nerven. Die Freiheit nehme ich mir. Und die hat er mir geschenkt. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar, weil es etwas Hinterlegtes ist. Es ist keine Sonntagsrede. Dieser Mann hat sein eigenes Leben am Ende riskiert und meine Eltern, meine Großmutter und viele andere Menschen gerettet. Dadurch bin ich auf dieser Welt. Mein Gott, wenn das nicht ein Motiv ist, dann weiß ich nicht, was einen motivieren kann.
Bis Anfang der 90er Jahre gab es in Deutschland gerade mal 30.000 Jüdinnen und Juden. In ihrem Buch Judenhass, das sie nach dem Hamas-Terror im Oktober 2023 geschrieben haben, gibt es einen Brief an Jüdinnen und Juden, so ist das überschrieben. Darin steht, Zitat, wir alle wissen, dass wir Teil einer Weltgeschichte sind, in der Jüdinnen und Juden immer wieder enteignet, entrechtet, vertrieben und ermordet wurden. Für die einen ist das der Mittelpunkt ihres Lebens, für die anderen ein Punkt unter vielen. Zitat Ende. Was ist es für Sie?
Für mich ist die Entmenschlichung von Menschen, ob es schwarze Menschen sind, queere Menschen sind, weibliche Menschen sind, muslimische Menschen sind, jüdische Menschen, Menschen mit Behinderung, Einschränkung. Wenn Sie all diese Eigenschaften wegnehmen, bleibt am Ende immer nur der Mensch. Für mich ist der Hass, die Hetze, die Zerstörungswut gegen Menschen und ein Gegenentwurf dazu zu setzen, eigentlich das ganze Leben. Ich bin ein Mensch und ich lebe unter Menschen. Auch ich mache ja Fehler. Es ist ja nicht so, dass ich keine Vorurteile habe. Aber wir Menschen haben die Fähigkeit zu lernen. dazu müssen wir offen sein, neugierig sein. Ich bin auch nicht gekränkt, wenn man in Anführungsstrichen mich dabei gerade erwischt, dass ich auch ein Vorurteil habe, sondern ich bin dankbar. Aber das Lernen, dieses Lernen ist eigentlich mein Leben. Ich liebe das Leben trotzdem und ich liebe Menschen trotzdem. Ich bin so neugierig auf Menschen. Ich bin auch so fasziniert, was in einem Leben passieren kann, auch in meinem eigenen Leben passiert ist, wie man damit umgeht. Und deswegen werde ich nicht verstehen und ich werde auch nicht bereit sein, Entschuldigungen anzunehmen, wenn der Hass im Raum ist. Der Hass ist hungrig, der wird nie satt. Ja. Und wenn Menschen sagen, ich hasse die und die Gruppe, also wenn sie sagen, ich hasse schwarze Menschen, dann hassen sie Menschen, damit hassen sie sich selbst. Ich möchte mich nicht hassen, ich möchte mich lieb haben. Und wenn ich mich lieb haben will, kann ich nicht mehr hassen. Ich habe nie in meinem Leben dieses Gefühl kennengelernt und ich bin so glücklich und dankbar darüber, dass ich es nicht selbst kenne. Und ich bin sehr traurig darüber, wie oft ich aber den Hass anderer Menschen abbekomme und nicht nur ich.
Ja. Einer der ersten Sätze meiner Mutter, die hängen geblieben sind, nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Sie haben von wegen lernhungrig, neugierig, wissbegierig, Sie haben nach dem Abitur zunächst Medizin studiert. Warum ist es denn dann Jura geworden letztlich?
Naja, für mich ist H2O nie Wasser geworden. Und Medizin, jedenfalls im physischen, also vorphysischen Studium, ist Chemie, Biochemie und in den Fächern war ich keine große Leuchte. Mein Vater hat sich das sehr gewünscht, weil mein Vater immer mir gesagt hat, du hast dann einen Beruf, wenn du flüchten musst, du wirst immer Arzt sein können. Menschen haben Schmerzen, Menschen werden krank, man wird dich immer brauchen in der ganzen Welt. Übrigens hat recht. Und wenn ich mir heute vorstelle, dass ich vielleicht Deutschland eines Tages verlasse, wäre ich natürlich lieber Arzt geworden, weil ich würde in jedem Land, wie mein Vater das auch prognostizierte, in der Lage, einen Beruf auszuüben. Aber ich bin nun eher jemand, der gerne liest, der mit den Worten jongliert. Also Buchstaben werden bei mir Worte und Worte werden bei mir Sätze und Sätze werden bei mir Gedanken und ich blühe dann auf und habe danach in der Tat Jura studiert. Und Jura war ein sehr für mich faszinierendes Studium, weil Zivilrecht, das war eben Ökonomie, Wirtschaft, Verwaltungs- und Verfassungsrecht, das ist für mich der Staat und die Demokratie gewesen und Strafrecht ist der Mensch. Der macht Fehler und warum und wieso. Und so gesehen habe ich, während ich Jura studiert habe, eigentlich das Leben und andere Dinge mitstudiert und fand das sehr spannend und habe das sehr geliebt. Es hat mir aber auch Selbstbewusstsein gegeben als Bürger. Denn ich will es nochmal sagen, wer seine Rechte kennt, wer aber auch weiß, was in diesem Grundgesetz steht, ist natürlich ein selbstbewussterer Bürger gegenüber die Autoritäten, die es auch in der Demokratie gibt. Aber diese Autoritäten sind eben immer anfechtbar. Und damit unterscheidet sich die Demokratie von der Diktatur.
Mhm. Eine der Fernsehsendungen, die Sie dann später moderiert haben, hieß Vorsicht, Friedmann. Sie haben ja nun eben erzählt, dass Sie eher ein Feigling sind, was das physische sich auseinandersetzen betrifft. Das haben wir gemein. Als Schwächling haben Sie sich sogar bezeichnet. Gab es denn auch mal den Drang, sich nicht nur intellektuell zu rüsten, sondern auch körperlich in bestimmten Situationen sich verteidigen zu können, wenn es darauf ankäme?
Nie. Nein. Ich glaube, dass das eine für mich extrem traumatische Veranstaltung wäre, irgendeinen Menschen zu verletzen, körperlich zu verletzen. Nein, das ist für mich undenkbar. Ich bin ein Mann des Wortes, nicht ein Mann des Schlagens. Thank you.
Michelle Friedmann. Jemand mit Ihrer Geschichte ist heimatlos, schreiben Sie am Anfang Ihres Buchs Fremd, Herr Friedmann. War lange Zeit heimatlos oder ist es bis heute?
Bis heute. Ich glaube, dass eigentlich die meisten Menschen heimatlos sind. Denn ich spreche auch von der inneren Beheimatung. Mhm. Wir sind, wie das Buch sagt, eigentlich auch uns selbst gegenüber fremd. Ich meine, ich kenne mich nicht. Ich habe so oft versucht, Michelle Friedmann kennenzulernen. Aber den unbewussten Friedmann, den ich also nicht greifen kann, weil er eben nicht mein Bewusstsein ist, der Friedmann mit seinen Gefühlen und der Friedmann auch mit den vier ersten Jahren, was wir unter kindlicher Amnesie nennen, woran wir uns alle nicht erinnern, ich werde diesen Friedmann nie kennenlernen. Er wird also ein Stück fremd in mir bleiben. Und so gesehen ist die Frage, ob man eine innere und äußere Heimat hat, zwar ein wichtiger Punkt für viele Menschen, für mich aber nicht. Für mich bedeutet das die Herausforderung, mich mit einer solchen Erkenntnis, die mir keine Angst macht, in dieser Welt zu bewegen. Und es öffnet mir die Welt. Es hilft mir, die Welt anzunehmen, neugierig reinzuschauen, weil ich deutlich auch stärker weiß, ich muss in Bewegung sein, Menschen sind in Bewegung, ich muss lernen, ich muss viel lernen. Und ich glaube, das Lernen ist ja nicht, wie wir das so nur in der Schule kennen, das Lernen, sondern das Lernen ist, ich komme in einen Raum, wir beide, als wir uns gerade begegnet sind, sind zwei Fremde miteinander gewesen. Sie kannten mich nicht, ich kenne sie nicht und wir machen jetzt uns auf den Weg. Wir gehen auf eine Reise und haben in unserem Gespräch ein erstes Kennenlernen. Und diese Heimatlosigkeit öffnet mich eigentlich, weil ich auch ahne, so heimatverbunden sind sie letztendlich in sich nicht. Sie können sagen, ich bin in Bremen, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, alles geschenkt. Aber sie wissen, dass man sie auch aus dieser Heimat vertreiben könnte. Also aus welchen Gründen auch immer werden sie Deutschland oder Bremen verlassen. Und dann sind sie auf dem Weg. Und auf diesem Weg bin ich eigentlich immer. Aber ich nehme mich dabei mit und in meinen Veränderungen, weil alleine das, was wir beide jetzt machen, verändert mich wieder. Ihre Fragen nehme ich an und ernst, denke darüber nach, versuche nicht in Routine darauf zu antworten und merke, dass was mit mir geschieht. Und in dem Moment, wo wir beide so miteinander sitzen, bin ich einen kurzen Augenblick mit Ihnen in einem gemeinsamen Zuhause.
Das Wort Bewegung haben Sie eben benutzt. Wenn man Sie so reden hört, könnte man vermuten, dass Ihnen Flügel wichtiger sind als Wurzeln insgesamt?
Sehen Sie, wie schnell man so eine Wurzel wie einen Baum der Demokratie rausreißen kann? Wenn man sich anstrengt, geht das ganz schnell. Was sind denn diese Wurzeln? Und Wurzeln können einem Kraft geben, sie können aber einem auch die Kraft nehmen, weiterzugehen. Das Leben ist dynamisch, nie statisch. Ich war 10, 20, 30, 40. In diesen Jahrzehnten habe ich mich verändert, die Welt verändert sich. Mhm. Und ich glaube, dass eine der großen Ängste von uns ist, dass wir diesen Herausforderungen der Veränderungen, auch der inneren, ich meine, ich war mit 16 Pubertät, mäßig unterwegs. Ich bin mit 69 vielleicht wieder in einer Pubertät. Ich muss meine generationellen Realitäten annehmen. Wenn du 30 bist, dann ist deine Lebenskraft, deine Lebensnotwendigkeit, du musst arbeiten, du bist mitten in dieser Welt. Wenn du älter wirst, musst du wieder Veränderung annehmen. Das heißt, ich muss in Bewegung bleiben. Und weil Sie von den Wurzeln sprachen, wenn man zu viele Wurzeln hat und man will sich fortbewegen, dann lassen die das nicht zu und du bleibst stehen. Und ich glaube, dass Stehenbleiben sehr schnell zu Steckenbleiben führt. Und dass das Leben nicht erfreulicher macht, weil man zurückbleibt. Und Zurückgebliebene mögen es sich gut machen, aber sie verbittern. Und deswegen kommt ja diese Sehnsucht, früher war alles besser. Früher war nichts besser. Heute ist es so gut, wie es nur geht. Und wenn wir von früher sprechen, gehen wir 50 Jahre zurück, durften Frauen beispielsweise noch vergewaltigt werden in der Ehe und zwar keine Straftat. 60, 70 Jahre zurück, aber auch 50 muss es gewesen sein, waren Homosexuelle mit Zuchthaus bedroht. Was war eigentlich besser? Wir sind da, wo wir sind und wir müssen immer wieder neu lernen, so wie wir jetzt sind und wo wir sind, Und ich finde, dieser Lernprozess hält jung. Wenn Sie sich vorstellen, was wir an Wissensvorsprüngen haben, die lebensverlängert sind. Wenn Sie sich vorstellen, dass Frauen immer noch nicht Equal Pay haben, aber sehr viel näher dran gekommen sind. Wenn Sie sich vorstellen, dass heute homosexuelle Ehen möglich sind. Das mag viele stören, das muss man auch sagen. Aber wie schlimm und wie schwierig und wie rückschrittlich auch die Partei des Hasses ist, so haben sehr viele Menschen dank einer emanzipatorischen, aktivistischen Zeit dann doch Lebensqualität bekommen aufgrund ihrer individuellen Lebensform. Und ich empfinde das eher als Fortschritt.
Ja. Wie denken Sie über den Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern?
Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, den zu kommentieren. Ich suche den Widerspruch. Das Echo bin ich doch selbst, ist doch langweilig. Mhm. Ich bin gerne gefordert. Widersprechen Sie mir, das macht mir Spaß. Dann werde ich wach. Und ehrlich gesagt bin ich lieber mit jemandem wach, der mir widerspricht, als selbst gewiss und betäubt durch sich gegenseitige auf den Rücken schlagen und sagen, wir sind die Größten.
Ja gut, dann ist das jetzt sozusagen eine Form von Widerspruch, wenn ich die Soziologin Eva Illouz zitiere, nochmal mit Blick auf den Unterschied zwischen Wurzeln und Flügeln. Ein soziales Wesen hat ein sehr großes Bedürfnis, danach einer Sprache, Traditionen und sozialen Netzwerken anzugehören, deren Codes ihm bekannt sind.
Das ist richtig. Aber ich bin ein soziales Wesen, das in drei Sprachen aufgewachsen ist. Ich bin ein soziales Wesen, das in zwei Ländern aufgewachsen ist, mit sehr unterschiedlichen Kulturen und Geschichten. Und ich bin ein soziales Wesen, das sehr international arbeitet und lebt und der in der Kultur sehr verwurzelt ist, in der Wissenschaft verwurzelt ist. Ich habe mehrere Berufe. Also auch da wieder verschiedene Verwurzelungen. Und deswegen passe ich in diese Deskription nicht rein, ohne ihr zu widersprechen. Ja, wir brauchen ein Stück dieser Sicherheit, auch der Rituale, die wiederkommen. Sie erleichtert uns in dieser dynamischen, auch eigenen inneren Lebenswelt irgendwie zur Ruhe zu kommen. Kein Widerspruch. Widerspruch aber dahingehend, dass sich darin verharrend aufhalten, nur noch im Mikrokosmos dann zu leben, das Leben enger macht, trauriger macht, als wenn man ab und zu mal so ein kleines Fenster wieder aufmacht, rausschaut und sieht, hey, da ist Sonne und ich gehe da mal raus und ich versuche es wenigstens. Ich würde also sagen, für die meisten ist die Erfahrung, rausgegangen zu sein, eher eine Bereicherung als eine Bedrohung.
Ich habe den 7. Oktober 2023 kurz erwähnt vorhin, weil Sie auch ein Buch danach geschrieben haben. Da musste eben auch wieder etwas raus. Ich verstehe, dass Sie im hessischen Parlament von brauner Soße gesprochen haben. Ich verstehe, dass Sie sich für die Belange von Geflüchteten einsetzen angesichts Ihrer Biografie. Aber gerade in Berlin sind Jüdinnen und Juden nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 Anfeindungen von muslimischen Mitbürgern ausgesetzt. Diskutiert Deutschland insgesamt zu wenig über Antisemitismus durch Zugewanderte?
Also, um das mal sehr klar zu sagen, es gibt einen Linksextremismus, es gibt einen radikal-islamischen Antisemitismus. Beide sind übrigens seit dem 7. Oktober sehr eng miteinander verflochten. Beide allerdings haben eine andere Qualität als Rechtsextremismus, weil der in den Strukturen der Demokratie eingedrungen ist. Also das, was man früher gesagt hat, der Gang durch die Institution ist bei den Rechtsextremisten so weit, wie man nur gehen kann. Der nächste Schritt ist Exekutive in Land oder im Bund. Das muss man unterscheiden, wenn man versteht und verstehen will, warum ich das übrigens auch gar nicht als Jude dauernd thematisiere, sondern als Bürger dieses Landes. Es geht um meine Demokratie. Und in dem Moment, wo sie im Parlamentarischen ankommt und sogar jetzt die größte Oppositionspartei im Bundestag wird, wird an den demokratischen Grundlagen gesäbelt in einer Art und Weise, wo sie, ich, jeder, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Rechtsstaat, und wir kennen das aus Ungarn, wir kennen das aus anderen Ländern, durch diesen Gang durch die Institutionen eine substanzielle Veränderung stattfinden kann. Punkt, Absatz. Als Jude, auch das muss ich sagen, ist der Rechtsterrorismus immer noch der Bereich, in dem die meisten Opfer zu beklagen sind. Aber Sie haben vollkommen recht. Nicht nur übrigens seit dem 7. Oktober gibt es einen wachsenden, radikalisierten, Islamismus in Deutschland, der zum Beispiel, als die Geiseln genommen wurden und diese über 1000 Menschen massakriert wurden, nur weil sie Juden waren, in Berlin schrien Tod den Juden und es feierten.
Michel Friedmann, in Ihrem Buch Fremd verarbeiten Sie ganz viel aus Ihrer Kindheit, aber gegen Ende thematisieren Sie, wie Sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekamen. Da steht dann unter anderem, alles fühlt sich falsch an. Wieso?
Es gibt eine Ambivalenz in meinem Leben aus der Vergangenheit und der Gegenwart, in der ich mit der Frage beschäftigt bin, ob in dem Land, in dem ich lebte, wo die Original-Nazis auch lebten, meine Lehrer, Lehrerinnen im großen Teil waren Lehrer und Lehrer in der Nazi-Zeit, in derselben Schule, in einer anderen Schule, die Polizisten, die Verwaltung, die Gerichte. Ich meine, wie sollte es auch anders gewesen sein? Ob es da richtig ist, sich zu identifizieren mit einer Gesellschaft? Das ging nicht. Ich konnte nicht sagen, wir Deutsche. Denn wenn ich das sagte, als ich 20, 30 war, das waren die 70er, 80er Jahre, dann stimmte das nicht. Denn wir Deutsche und unsere deutsche Geschichte, das waren zwei Geschichten. Mhm. Ich war leider mit meiner Familie auf der falschen Seite der Geschichte. Nämlich, ich war auf der Seite dieser Opfergeschichten und die anderen waren auf der Tätergeschichte. Das veränderte sich mit den jungen Generationen. Und wenn Sie mich heute fragen, ich bin deutscher Staatsbürger und ich engagiere mich für diese Gesellschaft und dieses Land, aber ich bin heute wieder konfrontiert mit ungefähr 20% Wähler und Wählerinnen, Millionen Menschen, die Rassismus, die Menschenhass, die Antisemitismus wählen. Denn ich bin nicht bereit, sie als Protestwähler zu verharmlosen. Und dieser Hass betrifft ja auch meine Existenz. Und da wird es wieder schwer, von dem Wir zu reden. Auf der anderen Seite, wir sind die Mehrheit und wir sind auch nicht hilflos. Und das letzte Wort ist sowieso noch nicht gesprochen. Und in dieser Mehrheit fühle ich mich dann doch zu Hause. Und in diesem Sinne engagiere ich mich auch. Und Sie sehen mich als außerordentlich motiviert und auch lächelnd. Ich glaube, dass es selten eine Zeit in meinem Leben gab, wo es um so viel ging. Und in einer solchen Zeit zu leben und ein ganz kleines Mosaikteilchen zu sein, das ist ein Privileg, ein Vergnügen. Ich bin ein Handelsvertreter für mein Grundgesetz. Ich habe leuchtende Augen, wenn ich über Freiheit nachdenke. Freiheit ist so etwas Schönes.
Ja. Der gegenwärtige Zentralratspräsident Josef Schuster hat aber gesagt, in der jüdischen Allgemeinen übrigens, die AfD sei nicht per se antisemitisch. Sie klingen ja so, aber, so ergänzt er oder führt er fort, eine Partei für Antisemiten. Also da macht er eine Unterscheidung.
Ach, wissen Sie, man muss nicht immer derselben Meinung sein wie der Präsident des Zentralrats. Da ich der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses war, erlaube ich mir einen Widerspruch. Ich nehme die Weigels und die Höckes ernst. Und wenn sie attraktiv sind für Menschenhasser, dann müssen sie das Vorbild für sie sein, sonst würden die sich ja nicht an die herankleben. Und wenn man zuhört, dass Herr Gauland, immerhin Ehrenvorsitzender der Partei, vom Hitler als Vogelschiss der Geschichte spricht, wenn Frau Weigel angesprochen wird, während des Wahlkampfes auch über die Vergangenheit und die Vergangenheitsverantwortung und sagt, sie hat keine Lust mehr zum Schuldkult. Das ist eines der typischen Nazi-Begriffe. Da geht es gar nicht mal mehr um Rechtsextremismus. Wenn man sieht, wie diese Leute über Menschen, ob das schwarze Menschen oder andere sind, reden, es ist zu ernst geworden und sie sind zu mächtig geworden. Ich bleibe dabei, das ist eine Partei, die in ihrer Führung das aussendet, nämlich Hass auf Menschengruppen und billigend in Kauf nimmt, dass geistige Brandstiftung sich verselbstständigen kann.
Sie sind von Haus aus nicht nur ein Lernender, sondern sicher auch ein Zweifler. Haben Sie dennoch eine Utopie irgendwo in Ihrem Kopf?
Ach, ich weiß jetzt nicht, ob ich bin ja auch Philosoph, mit solchen Begriffen wie Utopien arbeiten möchte. Aber ich habe so zwei Dinge, die ich gelernt habe. Also wenn ich sagen würde, ich misstraue den Menschen, dann müsste ich mir misstrauen. Das ist kein schönes Leben. Wenn ich sagen würde, ich spüre Hass, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann müsste ich mich auch hassen. Auch keine schöne Perspektive. Ich versuche und scheitere dabei, wie jeder andere Mensch auch, und versuche es dann nochmal und eigentlich so viel ich kann, Menschen mit Respekt und Neugierde zu begegnen. Ich mag das Ausrufezeichen nicht, ich liebe das Fragezeichen und ich mag das Gefühl der Liebe. Und ich liebe dieses Leben, ich möchte leben. Und ich lebe nicht, weil ich leben muss, sondern weil ich leben will. Und wissen Sie, wir haben uns jetzt so eine gewisse Zeit unterhalten. Es war auch viel Trauriges dabei, aber es ist doch auch viel Großartiges dabei. Und ich glaube, dass wenn Menschen hassen, hassen sie sich meist selbst und sind nicht glücklich. Und ich lasse mich nicht anstecken. Ich denke überhaupt nicht daran. Und ich glaube, weil wir darüber sprachen, sowohl meine Eltern, die trotzdem weiterleben wollten, als auch Menschen wie Oskar Schindler. Aber ich habe ja auch in meinem Leben so viele tolle Menschen gesehen, die mich beeindruckt haben, die mich mitgenommen haben, die viel stärker als ich waren. Ich folge lieber diesen Vorbildern als denen, die hassen.
Und in Fremd haben Sie geschrieben, ich habe Angst vor dem Wir, aber mit Gründung einer eigenen Familie müssten Sie es ja letztlich gefunden haben.
Oh, ich habe den größten Respekt vor meiner Gründung dieser Familie und bin der glücklichste Mensch, dass ich meine Angst überwunden habe.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Gedanken.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Martin Busch. Tschüss.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.